Ich möchte gerne zum Anfang beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir jetzt einfach Zeit haben dürfen. Zeit, um vor dir zu sein, Zeit, um miteinander auf dein Wort zu hören. Du weißt, wo jeder von uns herkommt. Du weißt, was jeder mitgebracht hat und was jeder von uns braucht. Wir bitten dich um deine Stärkung für Leib, Seele und Geist und um deine Ermutigung. Sprich du zu uns, Herr, dass wir anders gehen, als wir gekommen sind, weil du uns angerührt und neu zu uns gesprochen hast. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Amen. Jahr für Jahr ist seit 15 Jahren ist an einem Augustwochenende in meinem Heimatsort in Ostfildern-Scharnhausen Ausnahmezustand. Auf und in den Straßen bewegt sich ein Meer von Menschen und alle warten nur auf das eine, das Lichtermeer am Himmel, flammende Sterne. War da jemand von Ihnen schon mal? Einer, zwei. Flammende Sterne an drei Abenden hintereinander stellt jeweils ein Land sein Feuerwerk vor. Und da sind es circa zwischen 30.000 bis 50.000 Menschen, die sich pro Jahr an einem Wochenende durch Ostfildern schleißen. Letztes Jahr zum Beispiel gewann das Land Südkorea mit den flammenden Sternen. Also das lohnt sich, dahin zu gehen, jedes Jahr wieder neu. Aber egal wie farbenfroh die Feuerwerke dort sind, letztendlich kommen sie nicht heran an die flammenden Sterne, die Gott sich erdacht hat und am Himmel erschaffen hat, in ihrer Leuchtkraft, in ihrer Unzähligkeit und in all dem, was sie uns Menschen bedeuten, auch an Orientierung. Wir schauen zum Himmel und entdecken dort zum Beispiel den großen Wagen mit seinen sieben großen Sternen. Ich möchte heute nicht über den großen Wagen sprechen und den großen Wagen anschauen mit Ihnen, sondern wir werden den großen Gott anschauen, der seinen ganzen Sternenhimmel einsetzt, um seinen zweifelnden, glaubensmüden Abraham neu herauszulocken zum Vertrauen. Und so habe ich die Andacht genannt, Sternstunden der Verheißungen Gottes. Egal, ob Sie diese Geschichte heute schon Ü50 Mal oder das erste Mal hören, Gott kann sie uns heute Nachmittag neu aufleuchten lassen, als wäre es das allererste Mal. Was mir bei der Beschäftigung auffiel, die Geschichte ist eine der ältesten in der Bibel. Es begegnen uns darin zum einen die Urängste und die darunter liegenden Urthemen und Ursehnsüchte der Menschen. Und zum anderen begegnen uns dort auch die Ureigenschaften Gottes. Sein immer wiederkehrendes Handeln. Und es begegnen uns die Grundwerte des Glaubens der Menschen, die ihr Leben in Gottes Hand gelegt haben. Und so ist es für mich eine Geschichte, die uns helfen kann, in der Komplexität unserer Zeit und unserer Tage herunterzufahren, mit unseren Themen in Berührung zu kommen und wieder zum Eigentlichen des Glaubens zurückzukehren. Unsere Geschichte steht in 1. Mose 15, 1 bis 5. Und da geht es zum einen um die Verheißung von Nachkommen, aber es geht auch darin um den Verheißenden. Gott in seiner Größe stellt sich Abraham mit dem Sternenhimmel vor. Und vor ein paar Jahren habe ich ein Bild dazu gemalt. Eher spontan, nicht ausgefeilt, aber so wie es mir ums Herz war. Ich verarbeite viel beim Malen. Und als mir damals in einer Angelegenheit das Vertrauen schwer war, ermutigte mich die Geschichte von Abraham. Seither begleitet sie mich. Fünf Verheißungssterne möchte ich mit Ihnen heute Nachmittag anschauen. Doch zunächst lese ich Ihnen den Bibeltext. Wir schlagen auf 1. Mose 15, 1 bis 5. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass da Abraham steht. Wir sind gewohnter Abraham. Erst in Kapitel 17 wird Gott zu ihm sagen: Es heißt du Abraham. Abraham heißt Vater vieler Völker. Jetzt wird er noch Abraham genannt. Der Vater ist erhaben. Und wir merken auch mit diesen Namen und auch den Veränderungen, dass Gott einen Weg mit Abraham geht. Also jetzt ist es noch der Abraham. Dieses 15. Kapitel beginnt mit nach vielen Geschichten. Und die waren wirklich viel bei Abraham. Vorausgeht die Trennung von Lot und Abraham, Abrahams Kampf und Sieg gegen die Könige im Land, die Rettung Lots und die geheimnisvolle Begegnung mit dem Priester Melchisedek. Nach vielen Geschichten. Auch wir schauen auf viele Geschichten zurück im vergangenen Jahr und vielleicht auch schon im frisch begonnenen Jahr 2019. Und ich bin einfach froh, dass alle unsere Geschichten in Gottes Hand sind. Jede einzelne persönliche. Nach vielen Geschichten geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Hier steht im Urtext wirklich geschah. Und das hat mich einfach gefreut, denn damit ist gemeint, das sind jetzt nicht bloß Worte. Gott redet und es ist zugleich Schöpfung, Tat, Ereignis. Gott redet also jetzt mit dem Abraham wie bei der Schöpfung, wie in 1. Mose 1. Und wenn Gott zu uns Menschen wirklich reden darf, auch heute Nachmittag, dann geschieht was an uns, an mir. Gottes Geschehen an uns ist nicht verfügbar, aber als Empfangende dürfen wir jetzt vor ihm sein, glaubend, hoffend, wartend und erwartend. Eine kleine Vorbemerkung, bevor ich zum ersten Punkt komme: Gott gibt Abraham drei Zusprüche. Zwei davon sind Ich-Bin-Worte. Und ich habe den Eindruck, mit jedem Zuspruch geht Gott ein wenig mehr in die Tiefe mit Abraham, um das mit ihm anzuschauen, was seine eigentliche Not ist, und um Neues zu schaffen. Zuerst spricht er mit ihm über die Angst, dann über die Themen, die drunter liegen, dann über das Eigentliche, das ganz drunter, seine Ursehnsüchte. Gottes Geschehen an Abraham beginnt sehr zugewandt: Fürchte dich nicht. Und das führt uns zum ersten Verheißungsstern: Gott selber ist unser ureigentlicher Herzenskenner. Gott spricht zu Abraham: Fürchte dich nicht, Abraham. Wir erfahren zunächst nicht, wovor Abraham Angst hat, aber Gott weiß es. Er kennt sich aus im Herzen von Abraham. Und Gott beginnt das Gespräch mit Abraham damit, dass er die Angst bei ihm anspricht. Aus dem Zusammenhang kommt uns dann vieles entgegen, wovor er Angst hat. Gott hat ihm eine zahlreiche Nachkommenschaft verheißen, aber davon ist seit Jahren hinten und vorne nichts zu merken. Nicht einmal einen einzigen Nachkommen hat Abraham, und das im hohen Alter. Jetzt wird es Zeit so langsam. Wen wundert es, dass dieser Widerspruch von Verheißung und Erfahrung an seinem Glauben nagt und ihn zweifelnd macht? Ist damit verbunden die Angst, dass sich vielleicht die Verheißung nicht erfüllt und er damit Gott nicht hundertprozentig beim Wort nehmen kann? Ist da die abgrundtiefe Angst in Abraham, dass sein Leben bedeutungslos bleibt, ohne eigenen Sohn, der einem Mann wesentliche Bedeutung gibt im alten Orient? Oder aber ist es die Angst, dass Abraham nicht das Seine dazu getan hat, damit sich die Verheißungen erfüllen? All das sind naheliegende Ängste und Zweifel, vielleicht auch Selbstzweifel, die sich aus dem Inneren melden und an ihm bohren. Zugleich weiß Abraham auch um ganz konkrete, greifbare, reale Bedrohungen von außen, die Angst machen können. Um ihn herum sind Könige, die Krieg gegen ihn andeuten. Also viele Ängste. Und Gott hat all die Ängste im Blick, die Abraham ganz in Beschlag zu nehmen scheinen. Gott ist ein Gott, der Abraham, der uns ganz sieht, mit allen vielschichtigen biografischen Zusammenhängen. Er kennt unsere Ängste und nimmt sie ernst, bevor wir sie überhaupt wahrnehmen wollen, sie uns eingestehen, zulassen und beim Namen nennen. Und wir dürfen Angst haben. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Der Geist Gottes hilft, Ängste und Zweifel zu identifizieren, zu sortieren, zu benennen, zu ihnen zu stehen und sie vor Gott und vielleicht einen Menschen zu bringen. Wie viel Trost und Entlastung kann allein darin liegen, dass wir es einfach innerlich aufräumen und ordnen. Und nicht umsonst wird der Psalmist bezeugt haben in Psalm 94, ich hatte viel Kummer, vielleicht auch viele Ängste in meinem Herzen, aber deine Tröstungen, das sind also mehrere, erquickten meine Seele. Der Psalmist kennt den Kummer und damit verbunden auch Angst, und in jede einzelne hinein erlebt er Tröstung um Tröstung. Das gehört wohl von Anfang an zum Handeln Gottes. Wie auch immer, Gott sieht Abrahams Ängste und er ergreift von sich aus Initiative. Nicht der Abraham fängt an, sondern Gott. In alle Ängste hinein ist sein "Fürchte dich nicht" allumfassend, gilt in alle verschiedenen Facetten der Ängste hinein, die ihm einfach hochkommen. Zuerst sagt Gott, fürchte dich nicht. Dann, ich bin dein Schild. Und das führt uns zum zweiten Verheißungsstern. Gott selbst ist unser ureigentlicher Schutzschild. Wer schon mal in Israel war und einfach auch durchs Land gereist ist, der weiß, dass es dort viele Täler und Engen, Schluchten und Tiefen gibt. Überall lauerten damals Gefahren durch Tiere und Räuber. Und mit dem Schild schützte der Kämpfende seinen Körper vor den Speeren und Pfeilen der Feinde. Und jetzt verspricht Gott ihm, was immer dir begegnet, ich bin dein Schild. Das könnte auch heißen, ich stehe dazwischen, zwischen dem, was Angst macht, in die Enge treiben will, und dem, was darunter liegt, unter der Angst. Ich bin deine Sicherheit, dein persönlicher, dich liebender Schutzschild, dein Bodyguard. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich eigentlich erst vor kurzem. Auf dem Bild, das ich gemalt habe, ist die Farbe rot, wie ein roter Stoff, wie ein Schild vor Abraham. Beim Malen war mir das gar nicht so bewusst. Da ich aber, wenn ich ein Bild male, immer bete davor, dass einfach auch Gott mich da leitet, bin ich mir inzwischen gewiss, dass das gar nicht zufällig war, sondern dass das einfach hat drauf sein sollen, das Rot vor dem Abraham. Für mich heißt es, Gott ist mein Schild. Rot steht für die Liebe. Seine Liebe ist mein Schild. Und wo denn drückt sich seine Liebe mehr aus als an dem, was er am Kreuz für uns tat? Der gekreuzigte und auferstandene Christus, sein Blut ist unser Schutzschild, auch jetzt in diesem Moment. Jesus selbst steht vor uns und ist in uns, schützend vor den Pfeilen der Anfechtung, die können von außen und sehr wohl auch sehr viel von innen kommen. Jesus ist unser Schild, er ist dazwischen. Im Neuen Testament ermutigt Paulus uns darum, uns aktiv daran zu beteiligen. Da heißt es in Epheser 6, Vers 15, ergreift den Schild des Glaubens. Jesus wird uns alle Wege schützen. Unser, mein Anteil ist vielleicht, dass wir den Schild schneller ergreifen und uns schützen lassen, ganz bewusst uns hinter Jesus bergen. Gott spricht zu Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild. Und dann ein drittes, der dritte Verheißungsstern, Gott selbst ist unser ureigentlicher Lohn. Wenn Gott zu Abraham sagt, ich bin dein sehr großer Lohn, dann lässt er dafür nicht Sterntaler regnen wie in Grimms Märchen, das kennen Sie bestimmt alle. Dieses arme Mädchen, wo unter dem Himmel steht und dann regnet es Sterntaler. Nein, Gott selbst in seiner Person will Abraham der große Lohn sein. Was heißt das? Ich habe mir das lange hin und her überlegt. Und ich habe einige Jahre in der Schule für Pflegeberufe Kirchheim-Nürdingen Bewerbungsgespräche mitgeführt. Und da kann es schon mal vorkommen, das ist ja auch eine normale Frage, dass ein Bewerber fragt, ja, wie viel werde ich denn verdienen in der Ausbildung? Anders gesagt, was ist mein Lohn? Und stellen Sie sich vor, wir würden da sagen, eine Person wird Ihr Lohn sein. Dahinter würde dann stehen, da stellt sich jemand ganz in den Dienst für Sie. Jemand ist ganz für Sie da. Also wenn ich mir das so vorstelle, so auch die Generation, ich glaube, denen würden die Augen aus dem Gesicht fallen, die Kinnlade runter und die würden denken, das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Nicht denkbar wäre das. Vor allem, wenn der Bewerber gar nicht wüsste, wer diese Person sein sollte oder vielleicht gerade, wenn er sie kennt. Wie anders bei Gott. Wenn Gott Abraham das Ich Bin-Wort zusagt, ich bin dein sehr großer Lohn, dann kommt er zum Kern der Ursehnsüchte der Menschen. Dann meint das, ich schenke dir die tiefste Bedeutung mit der Beziehung zu mir selbst. Ich beschenke dich mit mir, mit allem, was du brauchst in deinem Sein und in deinem Tun. Ich gebe mich dir. Ich bin dein sehr großer Lohn. Im Grunde ist das eine wunderschöne Liebeserklärung an den Abraham. Gott offenbart sich dem Abraham mit sich selbst als einen sehr großen Lohn. Gott will ihm dienen in Hingabe und in Liebe, damals wie heute. Ich bin dein sehr großer Lohn. Lohn wofür denn? Ein Ausleger schreibt, dafür, dass Abraham Gott weiterhin ernst nimmt und ihm vertraut, auch in den angefochtenen Zeiten seines Lebens, dass er nicht wegläuft, dass er bleibt. Es ist Gott nicht gleichgültig, ob wir ihm und seinen Verheißungen Vertrauen schenken oder nicht, auch nicht heute am 27. Januar 2019. Im Hebräerbrief, da gibt es im 11. Kapitel, Vers 6 das Wort, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter und dann heißt es, ein Belohner ist. Da steckt das Wort Lohn drin. Dass kein Missverständnis entsteht. Es ist nicht ein Lohn für Glaubensleistung, sondern der Dank Gottes dafür, dass Abraham ihn ernst nimmt. So tief gibt sich Gott herab. Gott belohnt den, der mit seinen leeren Händen zu ihm kommt und seine leeren Hände mit Vertrauen füllen lässt. Gott wirbt hier um Abrahams Glauben. Zweifle nicht, glaube, du wirst es nicht bereuen, ganz sicher nicht. Und der Abraham? Gott gibt Abraham drei Zusprüche, aber die hauen ihn nicht vom Hocker. Im Gegenteil, das Wort Lohn scheint für ihn ein Reizwort zu sein, löst bei ihm Unmut aus. Denn das, was ihm nach seiner Vorstellungskraft ein wirklicher Lohn gewesen wäre, geht ja gar nicht mehr. An einen eigenen Sohn von seiner Frau Sarah zu glauben, wäre schlichtweg naiv, unnüchtern, schwärmerisch, peinlich. Lohn? Anstatt belohnt zu sein, fühlt sich Abraham wie betrogen. Sein Lebensgefühl ist, es ist doch eh alles umsonst. Die Anfechtung des Umsonsts. Und auch diese Uranfechtung gehört zu den Urerfahrungen der Bibel. Es ist der Widerspruch und die Spannung, sich ganz in was hineingeben und nicht sehen, was daraus wird. Diese Anfechtung kennen wir auch noch von einem anderen Menschen in der Bibel. Fällt es Ihnen ein? Jeremia? Zacharias? Elia? Noch mal jemand, auf den ich jetzt da raus möchte? Samuel? Hiob? Stimmt alles? Es gibt noch jemand? Ich sag's Ihnen, der Jesaja. Da steht in Jesaja 49, Vers 4, ich dachte, ich verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Da ist die Anfechtung des Umsonst. Habe ich es umsonst gemacht? Bei Jesaja geht es dann so weiter, wie wohl mein Recht und mein Lohn bei meinem Gott ist. Der Abraham kann so noch nicht reden. Bei ihm ist es noch ein Weg und es darf auch sein, auch bei uns immer wieder, wenn wir diese Anfechtung kennen. Und dann heißt es in Vers 2, Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, ein anderer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Ohne und kein. Zunächst, schon in den ersten Kapiteln der Bibel begegnet uns einer der Grundwerte des christlichen Glaubens. Im Gebet, im Gespräch mit Gott sein und bleiben, auch in den Zweifeln, auch in der Angst und im Frust. Und dabei ist Abraham ganz ehrlich. Hatte Gott gerade gesagt, ich bin dein Lohn, ist seine provozierende Rückfrage, was willst du mir denn geben? Welchen Lohn? Ich sehe gar keinen. Entmutigung, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Resignation sprechen daraus. All diese Themen gehören wohl zu den Urthemen von uns Menschen. Themen, die bedrängen und die unter der Angst liegen, die Grund für die Angst sind. Themen aber auch, die ganz menschlich sind. Unter ihnen liegt noch was Tieferes, etwas ganz Existenzielles, eine Ursehnsucht. Eine Ursehnsucht, die Gott selbst uns ins Herz gelegt hat. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Sicherheit und nach Bedeutung. Und mit genau den drei Zusprüchen Gottes, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, ich bin dein großer Lohn, greift Gott in den ersten Kapiteln der Bibel exakt diese drei Ursehnsüchte auf und will ihm zusagen, dass er genau für die da ist und sie verkörpert. Und ich muss sagen, das hat mich einfach bei der Beschäftigung und in der Vorbereitung ganz arg gefreut und auch bewegt. Gleich am Anfang in der Bibel, auf den ersten Seiten, kapiert Gott, was wir denken, aber er weiß auch, wer wir sind und kennt unser Herz. Aber noch immer ist Abraham nicht zugänglich und nicht offen dafür. Wie wir vielleicht, wie ich manchmal, wenn wir angefochten sind. Er kann nicht glauben, dass das genügen soll. Zu sehr ist er beschäftigt mit dem, was ihm fehlt, was er nicht hat. Ein Ausleger Noah van Haften sagt, beherrscht von dem, was er nicht hat, kann er die Botschaft Gottes nicht erfassen. Seine Antwort ist im Grunde, du bist mein Schild, du bist mein Lohn, das ist nicht genug. Mir fehlt etwas Wesentlicheres. Es scheint, dass die Geschichte an der Stelle auf die Frage rausläuft, ist der Herr uns genug, auch wenn es anders kommen sollte, wenn das Verheißene sich hinauszieht? Kannst du ihn loben nur um dessen Willen, wer er ist? kannst du dich begnügen mit seinem Wort, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn? Noch ist Abraham viel zu sehr bei seinen Vorstellungen. Noch kann er nicht wieder in der Beziehung mit Gott ruhen und es ihm genügen lassen, wie es uns vielleicht auch immer wieder mal geht. Abraham jedenfalls hat sich inzwischen in der eigenen, halb befriedigenden Plan B-Lösung abgefunden und arrangiert. Und die heißt, mein Knecht Eliezer wird mein Haus besitzen. Wenigstens sind da Knechte, von denen mich einer beerben wird. Das ist schmerzvoll, aber das ist ja auch nicht nichts. Ich kann mein Erbe weitergeben. Dann gäbe ich mich halt mit halben zufrieden. Lieber hätte er es einem Sohn gegeben, aber dann halt so. Mit etwas anderem als das, was Gott versprochen hatte, mit weniger. Eine kurze Erklärung. Es ist tatsächlich so, dass damals im Alten Testament ein Vertrag geschlossen werden konnte, eben, dass auch ein Sklave bei Kinderlosigkeit adoptiert werden konnte und dass er dann das Erbe übernehmen kann. Hier aber ist es eine Plan-B-Lösung. Denn Gott hat für Abraham und er hat für uns mehr als nur halbfertige Lösungen, als Plan-B-Lösungen, wenn er Plan-A zugesagt hat. Und zugleich aber hat der große Gott Zeit für seinen Abraham, lässt ihn reden, ausreden, geht mit ihm den Weg der Angst und des Zweifels, hört ihm zutiefst mitfühlend und liebend zu. Er überlässt ihn nicht seiner Resignation und nicht seinem Frust. Und das finde ich das ganz arg Tröstliche in dieser Geschichte. Und bevor wir jetzt gleich zum vierten Verheißungsstern kommen, können wir einfach innehalten und ein Lied singen, gerne auch aufstehen, wer möchte, mit dem Lied Stern, auf den ich schaue. Gott selbst ist unser eigentlicher, ureigentlicher Ermutiger. Nein, Abraham, nicht von deinem Knecht, so gut das möglich wäre. Nein, von deinem Leib soll dein Erbe kommen. Erneut sagt Gott ihm einen leiblichen Sohn zu. Und auch oft bei uns muss Gott Verheißungen mehrmals sagen, immer wieder neu unterstreichen. Und Sie merken, es ist ein langer Weg, den Gott jetzt mit seinem Abraham gegangen ist und den Gott nicht verkürzt und nicht abkürzt. Manchmal würden wir es alles gern viel schneller haben, aber es macht Sinn und es hat einen Grund, warum Gott den Weg nicht abkürzt. Gott hat mit ihm die Angst angeschaut und die Themen, die unter der Angst liegen. Und dann das Eigentliche, ganz unten drunter, seine wirkliche Sehnsucht nach Liebe, Bedeutung und Sicherheit, die letztlich im alten Orient dringlich hinter dem Kinderwunsch standen. Mit den drei Zusprüchen, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn, ist Gott genau auf diese Sehnsüchte eingegangen. Längst bevor Abraham überhaupt seine Ängste und das Drunter und diese Themen und diese Ursehnsüchte benennen hat können. Gott hat es ihm schon vorher gesagt. Aber er wartet, bis der Abraham das auch versteht. Aber weil er es eben noch nicht versteht, weil er noch eine Glaubenshilfe braucht und immer wieder brauchen wird, gibt sie ihm Gott jetzt. Und jetzt kommt für mich eine der schönsten Sternstunden der Bibel. Und den finden wir in Vers 5, den Vers dazu. Da heißt es in 1. Mose 15, Vers 5, und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Drei Aufforderungen, denen Abraham schlichtweg gehorchen muss, wenn jetzt was an ihm geschehen soll und wenn er eine der wunderbarsten Verheißungen erleben möchte und wenn er jetzt nicht das verpassen möchte, was diese Stunde ihm schenken möchte. Die erste Aufforderung, geh hinaus. Komm heraus aus deinen Denkgewohnheiten, aus deinen Gedankengebäuden, in die du dich verstrickt hast und immer wieder verstrickst. Komm heraus aus deinen Dunkelheiten. Bleibe nicht in deinem Schlupfloch hängen. Geh weg davon. Geh heraus, Abraham. Es gibt mehr. Und ich weiß es nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Gott muss das zu mir immer und immer wieder sagen. Immer wieder braucht es das Hinausgehen, das Weggehen, um Gottes Offenbarung empfangen zu können, um zu hören, was er uns sagen möchte, um uns weiterzuführen. Auf dem Bild ist ein Lamm. Das soll zumindest eins sein, das habe ich angedeutet. Jesus wurde unser Lamm, um all das bei ihm abladen zu können, was uns beschwert. Auch wo wir schuldig geworden sind und vielleicht 70 mal 7 am Tag schuldig werden. Geh hinaus. Jesus freut sich, wenn er, der das Lamm geworden ist, auch für uns Lamm sein darf. Wenn er es nicht umsonst ist für uns, sondern wenn wir es ihm bringen. Geh hinaus. Ein zweites, sieh gen Himmel. Sieh nicht auf dich, auf deinen Schwachsein, auf deine Unfähigkeiten, auf deine Unmöglichkeiten, auf deinen alt gewordenen Körper. Sieh allein zum Himmel, sieh auf Jesus, sieh auf das Lamm Gottes auf dem Thron. Darauf kommt es an. Und ein drittes, zähle die Sterne. Sei damit beschäftigt zu zählen. Ich könnte mir vorstellen, der Abraham hat angefangen und als er dann vielleicht bei 600 oder 700 war, hat er vielleicht aufgehört, weil es war gar nicht zum Zählen. Denn so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Bekomme eine konkrete Vorstellung davon. So greifbar, so konkret wie die Sterne am Himmel sind, so konkret sind meine Versprechungen für dich. Und vielleicht überlegen wir uns jetzt mal kurz, welche Versprechungen uns Gott gegeben hat. Vielleicht als Jahreslos oder heute Morgen bei der stillen Zeit oder einfach zuletzt. Und vielleicht merken wir, das ist nicht nur eins, sondern ganz viele Versprechungen. Es kann doch jeder mal ganz kurz drüber nachdenken. Was sind die Versprechungen, die Gott ihm gegeben hat? Vielleicht kommen wir auf 5, auf 10 oder wir sind bei einer. Auch für uns gilt, zähle die Verheißungen. Zähle die Verheißungen Gottes auf, die er dir gegeben hat, ganz persönlich, weil keine einzige bei Gott verloren geht. Die sind in sein Herz geschrieben. Alles, was er uns gesagt hat, hat er wirklich so gemeint. Zähle die Sterne, zähle die Verheißungen. Jetzt hat also der Abraham 3 Aufforderungen bekommen. Geh hinaus, sieh gen Himmel, zähle die Sterne. 3 Glaubensschritte sind jetzt vom Abraham gefordert. Ausgerechnet jetzt, wo er noch im Loch sitzt. Jetzt, wo er im Loch sitzt, mutet ihm Gott gleich 3 Glaubensschritte zu. Das ist ja eigentlich, wie es ist. Was wird er tun? Er muss sich entscheiden. Bleibt er in seinen Zweifeln, in seinen Bedenken, in seiner Mutlosigkeit hängen? Oder löst er sich davon, steht auf, ändert den Kurs, kehrt um und nimmt das, was Gott ihm da sagt, für bare Münze. Wieder neu oder zum ersten Mal. Das erste Mal. Vielleicht ist jemand unter uns, der noch gar nicht weiß, wie das geht mit diesem Umkehren, weil es vielleicht wirklich das erste Mal ist oder wäre. Wie geht es denn, umkehren das erste Mal? Und dann immer und immer wieder. Wie kann ich zu Gott umkehren? Ich darf ihm im Gebet um Vergebung bitten, wo mein Leben ohne ihn war, phasenweise oder überhaupt bis jetzt. Und ganz unspektakulär darf ich im Gebet ganz schlicht sagen, lieber Herr, zieh du in mein Herz ein, werde du darin mein Herr und mein Gott und nimm du mich an deine Hand und geh du mit mir weiter. Wenn wir das tun, das erste Mal oder immer wieder neu, freut sich Jesus riesig darüber. Der ganze Himmel freut sich darüber, wo wir Buße tun. Und er tut es sehr gerne. ganz arg gerne uns an der Hand nehmen und gemeinsam weitergehen unter seiner Führung. Und Abram, wir lesen zwischen den Zeilen, er trat heraus, er sah zum Himmel und er zählte die Sterne. Und wir lesen danach, schwarz auf weiß, er glaubte. Und es führt uns zum nächsten Punkt, zum fünften Verheißungsstern. Gott ist unser ureigentlicher Glaubensanfänger und Vollender. In Vers 6 heißt es, Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Für Abram ist diese Stunde zur Sternstunde seines Lebens geworden. Der Sternenhimmel ist ihm in dieser Stunde zum Merkzeichen, zum Denkzeichen, zum Gotteszeichen geworden. Jedes Mal, wenn er jetzt zum Himmel aufschaut, soll er daran erinnert werden, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Ich möchte kurz stehen bleiben bei dem Wort Glauben. Die Wurzel des hebräischen Verbs Glauben, Aman, heißt fest, zuverlässig, sicher sein. Abraham überlässt sich tatsächlich wieder neu ganz Gott und seiner Leitung, trotz allem Widersprüchlichen, trotz der Spannung. Denn die Sarah wird dadurch keine 30 Jahre jünger, die bleibt immer noch so alt und er auch. Er ist um die 85 circa. Dennoch, in allem Widersprüchlichen macht Abraham sich neu fest in seinem Herrn, verankert sich in ihm. Und indem er all die Glaubens- und Gehorsamschritte gegangen ist, schlicht tut, was Gott ihm sagt, gibt er sich Gott vertrauensvoll hin, ist wieder Hingabe und Übergabe passiert. Das ist Glaube und das ist Liebe in einem. Und beides ist Geschenk von Gott. Er hat es von Gott empfangen, hat seine leeren Hände Gott hingehalten und Gott hat ihn beschenkt und es wird immer so sein. Paulus schreibt später, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und Gott zählt den Glauben Abrahams zur Gerechtigkeit. Abraham zählt die Verheißungssterne und Gott rechnet das zur Gerechtigkeit. Zählen und rechnen, das hat was mit Mathe zu tun. Das ist göttliche Logik. Alles ist geschenkt. Aber in Würde ist Abraham beteiligt. Das fällt nicht alles bloß vom Himmel. Abraham hat auch Schritte zu gehen. Und wir sehen hier zwei Grundwerte des Glaubens in Abrahams Leben. Vertrauen und Gehorchen, indem er Gott seine leeren Hände hinhält. Gott füllt sie daraufhin. Gott ist mit seinem Abraham einen Weg gegangen. Einen langen Weg. Nicht das letzte Mal. Immer wieder wird er es tun, auch mit uns. Aber auf diesem Weg entscheidet sich Abraham gegen die Angst, gegen die Resignation und aktiv für Gott. Er entscheidet sich zu vertrauen, trotz aller bleibenden Widersprüche und Zweifel, die immer noch die gleichen sind. Nur er ist ein anderer. Seine Haltung hat sich geändert. Ich komme jetzt noch zu ein paar zusammenfassenden Schlussgedanken. Auch wir sind wie Abraham in Widersprüche und Spannungen in unserem Glaubenslebens gestellt. Gott gab uns vielleicht eine Zusage, aber wir sehen nichts davon. Vielleicht kennen Sie dieses Buch von Tom Harry, er war ja auch im Sommer mal hier und hat die Bibelstunde gehalten. Er schreibt in seinem Buch Die Kunst des reifen Handelns ein Kapitel, der Glaube ist voll davon, ein Lob dem christlichen Paradox oder Widerspruch. Manches bleibt zunächst oder lange widersprüchlich, trotz Zusagen. Und das muss man erst mal aushalten. Und wie Abraham sind wir dennoch eingeladen, unsere Angst, unsere Themen, unseren Zweifel, unsere Sehnsucht darunter im Gespräch Gott zu sagen, immer wieder aktuell. Wir sind eingeladen, Gott wirklich unser Schild und Lohn sein zu lassen. Glaubens- und Gehorsamsschritte zu tun, wo es dran ist. Nämlich herausgehen aus alten Mustern, wo Gott uns das zeigt. Und das ist manchmal nicht mit einem Mal getan. Das ist ein langer Übungsweg vielleicht. Zum Himmel aufschauen und auf Jesus und seine Verheißungen zählen. Das ist Nachfolge. Eins steht fest, wäre Abraham nicht aus dem Zelt getreten, hätte er den Glaubensknotenpunkt an diesem Tag verpasst. Sicherlich hätte Gott ihm weitere Chancen gegeben, aber das steht fest, nicht vorbei an Abraham. Das gehört zu Abraham und das gehört zu unserer Würde, heute und 2019 und ein Lebenslang, dass Gott uns beteiligt. Heute möchte Jesus uns neu ermutigen, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, nicht mit halbfertigen Plan-B-Lösungen in unserem Charakter, in unseren Beziehungen, in unserer Nachfolge Jesus nach. Wir sind nie fertig auf Erden. Und wir brauchen auch das nicht sein. Wir dürfen unfertig sein, aber wir dürfen Lernende sein auf dem Weg. Dazu sind wir berufen. Und was hilft uns dabei? Das große Bild eines großen Gottes. Gott gab Abraham das große Zukunftsbild, das große Verheißungsbild, den Sternenhimmel seiner unbegrenzten Möglichkeiten für uns überhaupt, aber auch für unser kleines Leben. Gott gibt uns in der Bibel und ganz persönlich Verheißungen. Was ist mein Verheißungsbild, mein Sternenhimmel der Verheißungen? Es macht einen Unterschied, ob wir auf den Verheißungshimmel seiner Möglichkeiten zählen oder ob wir in der Höhle unserer Entmutigung bleiben. Jesus lädt uns heute Nachmittag ein. Tritt heraus, schau auf zum Himmel, zähle auf meine Verheißungen. Sie gelten dir und uns allen immer noch ungebrochen. Ungebrochen funkeln sie am Himmel. Und er möchte, dass wir sie wieder sehen und ermutigt weitergehen. Ich möchte gerne beten. Herr, und wir danken dir für diese wunderbare Sternstunde, die du dem Abraham geschenkt hast. Abraham hatte Ängste, Themen, Ursehnsüchte wie wir. Und weil du sein Herzenskenner bist, unser Herzenskenner bist, hast du Zugang dazu, führst ihn heraus und ermutigst ihn neu. Und dafür danken wir dir, dass du auch unser Ermutiger bist, dass du auch unser Herzenskenner bist, unser Glaubensanfänger und Vollender. Gerade hat ein frisches Jahr begonnen und wir bitten dich von Herzen drum, lass uns solche sein, die in diesem neuen Jahr immer wieder heraustreten, zum Himmel schauen und wirklich rechnen mit deinen Möglichkeiten, Tag für Tag und Stunde um Stunde. Hilf uns, dass wir bei dir bleiben und nimm uns an der Hand und zieh uns dir nach. Vielen Dank, dass du für uns gestorben bist, dass dein Blut uns durch und durch reinigt und dass wir wirklich von dir Geliebte und Gehaltene sind. Dafür loben und preisen wir dich. Danken dir auch, dass du mit uns in den Rest dieses Sonntages gehst und in die neue Woche und eben in das frisch begonnene Jahr. Wir loben und preisen dich, dass du da bist. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche unter dem Sternenhimmel der Möglichkeiten Gottes. Bis zum Wiedersehen nächsten Sonntag.